starten wir in den letzten Sonntag vor Weihnachten hinein. Wir haben ja die letzten Wochen uns damit beschäftigt, wer Jesus ist und was es bedeutet, ihn zu kennen. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was es heißt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, von einer Jungfrau geboren, dass Jesus der König dieser Welt ist. Und heute schauen wir uns an, was es bedeutet, dass Jesus Retter dieser Welt ist. Überleg mal ganz kurz, welche Geschichte, welche Nachrichten, welche vielleicht persönliche Erfahrung kommt dir in den Sinn bei dem Wort Rettung? An was denkst du, wenn du dieses Wort Rettung hörst oder drüber nachdenkst? Ich gebe dir kurz einen Moment Zeit, zu überlegen, welche Nachrichten, welche Geschichte, welches persönliche Erlebnis kommt dir in den Sinn? Welche Nachrichten, welche Stories, was kommt dir in den Sinn? Lass mal hören. Sanitäter, Rettungsdienst. Was noch? Komm nicht so schüchtern. Fällt euch nichts ein? Ja, aber welche konkrete Story? Also welche konkrete Geschichte? Was kommt in den Sinn? Welche Nachrichten? Bergrettung. Dankeschön. Zum Beispiel. Seenotrettung. Jetzt also langsam. Genau. Also so viele Situationen, wo Rettung extrem wichtig ist. Die Höhlenforscherin, die abgestürzt ist, war in Italien, Norditalien, war 72 Stunden in 600 Meter Tiefe verloren. Sie ist gestürzt, in eine Klippe, in einen Abhang runtergestürzt, irgendwie zig Meter in die Tiefe gestürzt, schwere Verletzungen. Und ich glaube, wir können es gar nicht nachempfinden, wie lange sich solche 72 Stunden anfühlen, wenn du da liegst und nicht weißt, kommen die Retter, schaffen sie es zu mir, ich bin schwer verletzt, habe Schmerzen und ich liege da im Dunkeln, vielleicht hat sie Licht gehabt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber 72 Stunden ist eine richtig krass lange Zeit. Was geht einem da durch den Kopf? Sicherlich bist du schon irgendwie, bereitest dich auch auf den Tod vor, lässt dein Leben vielleicht Revue passieren und reflektierst so, denkst dir vielleicht auch in der Situation, ah, wie dumm war ich, dass ich nochmal in diese Höhle bin, sie ist ja schon mal gestürzt dort und wurde schon mal gerettet. Jetzt hat sie dann den Ärzten gesagt, sie geht sicherlich nicht wieder in so eine Höhle hinein. Aber okay, es war vielleicht ihre Leidenschaft oder wie auch immer. Seenotrettung wurde gesagt, ja, es ist ja auch etwas Politisches und Dramatisches, dass immer wieder Flüchtlinge in Not geraten und gerettet werden müssen. Überleg mal, wo hast du persönlich etwas erlebt? Gibt es in deinem Leben eine Situation, wo du selber Rettung erfahren hast? Rettung aus einer Notlage. Es hat ja immer etwas mit einer Notsituation zu tun, mit etwas, was du nicht geplant hast, was du nicht wolltest, was passiert ist und jetzt ist es so oder es war so. Gibt es da eine Geschichte, die dir persönlich einfällt? Ich denke an die Situation, einige kennen das von euch, die schon mal das vielleicht gehört haben von mir, dass ich mal in Kroatien die Felsen hochgeklettert bin, irgendwie 10 Meter über dem Meer war und aber da war nicht Wasser, sondern erstmal ein Felsvorsprung und ich konnte nicht mehr weiterklettern, war total dumm von mir und ich war da festgehangen, weil alles so lose war, irgendwie die Wurzeln und alles, konnte ich nicht weiterkommen und ich habe gemerkt, wie meine Kraft nachlässt und ich merke, hey, lang halte ich das nicht mehr aus und dann ist ein Freund von oben mir entgegengeklettert und hat mir seine Hand gereicht und dann konnte ich mich stabilisieren und konnte umtreten und neu greifen und dann konnte ich hochklettern und in der Situation, da kommen natürlich alles Mögliche an Ängsten und vielleicht auch Panik sogar hoch. Ich erinnere mich auch noch, wo ich diesen Unfall hatte in meinem Zivildienstzeit, in der Früh morgens zum Krankenhaus gefahren bin als Zivildienstleistender und dann einen richtig schweren Unfall hatte, gegen den Baum gefahren bin und irgendwie aus dem komplett zerstörten Auto rausgetorkelt bin und dann kam der Rettungsdienst, hat mich dann ins Krankenhaus gebracht und in dem Moment ist dieses eine Gefühl, was ist das vorherrschende Gefühl, wenn du aus so einer Notsituation herausgerettet wirst? Was meinst du? Dankbarkeit. einfach nur dankbar, dass jetzt in diesem Moment dieser Freund da war, der mir entgegengekommen ist, oder dass wir ein funktionierendes Rettungsdienstsystem haben. Vielleicht hast du eine weniger dramatische Notlage erlebt oder eine ähnlich dramatische Notlage, aber Dankbarkeit ist genau dieses Gefühl. Wahrscheinlich diese Höhlenforscherin, in dem Moment, wo Licht gekommen ist, vielleicht war sie im Dunkeln gelegen, und in dem Moment, wo Licht gekommen ist, wo jemand gerufen hat oder wo sie gefunden wurde, sie war irgendwie in der Gruppe auch unterwegs, in dem Moment keimt so Hoffnung auf, boah, vielleicht schaffe ich es hier raus. Was mich sehr berührt hat und ich aber mich gar nicht so arg drauf damit beschäftigen konnte, war die Situation der Gefängnisinsassen in Syrien, die jetzt befreit wurden mit dem Umsturz des Regimes, dieses Foltergefängnis von Assad. Das verkraftet unsere Seele gar nicht, das nur zu lesen oder sich das vorzustellen, welche unfassbare Not Menschen dort durchlitten haben über Jahre hinweg. Und ich glaube, auch hier ist es gar nicht nachvollziehbar. Natürlich, dieser Moment der Rettung, der Befreiung, das konnten sie wahrscheinlich gar nicht fassen. Sie waren ja von der Außenwelt abgeschnitten und plötzlich wussten ja nichts, was passiert. Und plötzlich öffnen sich diese Türen und Menschen kommen und führen sie raus. Und dann realisieren sie, dass sie jetzt gerettet sind. Und natürlich beginnt dann das ganze Trauma und die Traumaaufarbeitung. Und das kommt natürlich alles erst noch, aber dennoch so dieser Moment der Rettung. Und gleichzeitig macht es uns bewusst, wie krank diese Welt geworden ist. Also wie notvoll, auch wie, es ist ja unfassbar, wie Menschen, also wie zerbrochen eine Seele oder wie verdorben ein Verstand sein muss, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun. Und es wird offensichtlich, dass diese Welt krank ist. Dass unsere Menschheit krank ist, dass etwas in der Seele des Menschen kaputt gegangen ist. Und da ist eine Not. Und Jesus ist gekommen als Retter. Er wird im Neuen Testament öfters bezeichnet als der versprochene Retter. Und das Volk Israel war viele Jahrhunderte in Not. Und dann speziell in dieser Situation, wo Jesus geboren wurde, unter der Besatzungsmacht der Römer. Da war viel Unterdrückung, viel Leid, viel Willkür und Ungerechtigkeit. Und die Juden hatten diese Hoffnung, weil sie die Worte, diese Prophezeiung Gott hatten. Dass Gott gesagt hat im Jesaja, in dem Propheten Jesaja, ich werde euch einen Retter senden. Und Maria baut es so in ihren Lobgesang mit ein. Im Lukas-Evangelium Kapitel 1, da lesen wir, sie schreibt: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Also man spürt diese tiefe Dankbarkeit und diese Hoffnung, die aufgekeimt ist bei ihr. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Auch dieses Persönliche, nicht nur Gott rettet jetzt unser Volk, sondern er ist mein Retter. Und dieser Retter kommt jetzt in diese Welt. Und er wird geboren und ich bin Teil von dieser Geschichte. Und auch sehr bekannt diese Stelle, als die Engel den Hirten begegnen. Und natürlich erschrecken sie erstmal und die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird, weil das ganze Volk sehnsüchtig erwartet hat, dass der versprochene Retter kommt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und diese Botschaft hat den Menschen Hoffnung gegeben. Und natürlich haben sie äußerlich gehofft, dass Jesus sie von der Herrschaft der Römer befreit und jetzt mal hier richtig aufräumt. Und Jesus hat sie begonnen, auf eine andere Art sie zu retten. Und das haben sie zuerst gar nicht verstanden, was das Kreuz bedeutet und der Weg der Rettung. Aber es hat ihnen Hoffnung gegeben und es heißt, der versprochene Retter ist gekommen. Und die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Und natürlich waren sie erschrocken wegen diesem Szenario, klar. Aber diese Worte gelten ja für uns heute ganz genauso, weil überall dort, wo wir in einer Notsituation sind, natürlich fürchten wir uns. natürlich kommt da vielleicht Panik hoch und vielleicht sind es äußere, ist äußerlich in einer Notsituation, vielleicht sind aber es auch innere Nöte. Und da sind Ängste da, da sind Befürchtungen, eine Vorstellung der Zukunft, die ohne Gott ist. Und natürlich gibt es Panik. Die Franzi hat mal erzählt von der Geschichte, wo sie mit ihrem Bruder in den Schweizer Bergen war. Da war der noch recht klein und habt irgendwie den Anschluss an die Gruppe verloren. Und dann war Nebel, ist aufgekommen und ich weiß nicht, ob es schon dunkel geworden ist oder sowas. Aber dieses Gefühl, hey, wir sind jetzt in den Mitten der Schweizer Berge alleine. Wir sind verloren, es wird dunkel, da ist Nebel, vielleicht findet uns niemand. Natürlich kommen da Ängste hoch. Es ist menschlich, sich das einzugestehen. Aber die Engel kommen. Und auch Jesus, der kommt und sagt, hey, fürchte dich nicht, weil Rettung ist da. Und so wie die Höhlenforscherin, in dem Moment, wo sie gemerkt hat, wow, die Retter kommen langsam zu mir. Und dann wird sie da eingepackt in diese Trage und dann keimt Hoffnung auf. Interessant ist aber trotzdem dieses Phänomen, dass manchmal sich Menschen gar nicht retten lassen wollen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es? Warum sich Menschen nicht retten lassen wollen. Ich meine, natürlich in so einer äußeren, offensichtlichen Notlage ist es klar, aber wie ist es so mit unserem seelischen Befinden? Wie ist es mit unserer Menschheit? Warum lassen sich Menschen nicht retten? Und ich glaube, das Bild, das das versucht, ein bisschen zu beschreiben, ist ein Typ, der auf seiner Luftmatratze auf dem Meer chillt, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt und einfach sein Leben genießt und denkt, hey, ist ja alles in Butter, ist ja großartig hier. Also jeglicher Gedanke von Rettung ist ferne. Und er realisiert vielleicht gar nicht, dass die Realität eigentlich ganz anders ausschaut. Dass er inmitten von einem Sturm ist. Und dass sich da Wolken zusammenbrauen. Und ich glaube, das ist genau die Taktik, die der Teufel anwendet, damit wir nicht checken, dass der Mensch nicht checkt, dass er Rettung braucht. Weil wir sind ja vom Naturell her, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich bin immer so ein Typ, der immer alles alleine schaffen will. Und es braucht viel, bis ich um Hilfe bitte. Bis ich mir eingestehe, sage, hey, ich schaffe das nicht alleine. Und ich glaube, das liegt ein bisschen in dem Naturell von uns Menschen, dass wir uns schwerfällt, einzugestehen, zu sagen, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche jemanden, der mich rettet, der mir hilft, der da ist. Und unsere Aufgabe ist es dann als Kirche, wie so einen Rettungsring rauszuwerfen, die Leute reinzuholen. Aber der Grund, wenn sie diesen Rettungsring nicht ergreifen, ist, weil sie vielleicht sich so fühlen, wie ich chill hier mein Leben in der kroatischen Sonne und genieße das Leben. Ich muss gar nicht gerettet werden. Was willst du mit deiner Botschaft hier? Es heißt im Korintherbrief, und das ist diese fiese Strategie, 2. Korinther Kapitel 4, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, dem versprochenen Retter, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Das ist genau, ist eine sehr clevere Taktik, so nach dem Motto, am besten kannst du einen Gefangenen dann beherrschen und kontrollieren, wenn er gar nicht checkt, dass er in Gefangenschaft ist. Und genau das ist die Taktik. Der Teufel versucht uns vorzuspielen und uns fühlen zu lassen, dass wir hier in Kroatien unser Leben chillen unter der Sonne und gar nicht realisieren, dass wir mitten im Sturm sind und eigentlich verloren sind und Hilfe und Rettung brauchen. Und einem Blinden, wie es heißt, dass sie verblendet sind. Stell dir vor, ein Blinder kann nicht unterscheiden zwischen Licht und Finsternis. Er nimmt es nicht wahr. Dunkel und hell, Licht und Finsternis macht keinen Unterschied für ihn. Es ist eh alles dunkel. Und er hat sich damit arrangiert und versucht, damit klarzukommen. Und stell dir vor, ein Blinder ist irgendwie alleine im Wald und ich weiß nicht, ob die spazieren gehen, aber irgendwie, Er sieht den Unterschied nicht zwischen Licht und Finsternis. Und das ist das Bild für unsere geistliche Realität, dass die Menschen, die nicht checken, dass sie Rettung brauchen, dass sie diese Botschaft des Evangeliums gar nicht verstehen, so, hä, was willst du mit diesem Rettungsring? Ist doch alles in Ordnung hier. Aber der Punkt ist, auch wenn ein Blinder nicht unterscheiden kann zwischen Licht und Finsternis, spürt er dennoch die Kälte. Er spürt, ob die Sonne scheint, ob es warm ist, ob es hell ist oder ob es finster und dunkle Nacht ist. Er spürt die Kälte. Und das ist, glaube ich, auch ein Bild für die Situation von uns Menschen. Wir spüren, auch wenn wir es nicht erklären können, auch wenn wir es vielleicht nicht wahrnehmen zwischen Licht und Finsternis, aber wir spüren, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt, dass diese Welt krank ist, dass unsere Menschheit krank ist. Ich meine, wie verdorben muss eine Seele sein, um diesen Anschlag in Magdeburg zu vollziehen? Welcher Hass und welche Wut ist da in einem Menschen oder den Menschen, die in Syrien gefoltert haben? Wie kaputt kann eine Seele sein? Und wir spüren auch diese emotionale Kälte. Es sind nicht nur diese Extrembeispiele, auf die ich erzählt habe, sondern vielleicht spürst du auch in deinem Umfeld diese Kälte, in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht sogar auch in deiner eigenen Familie oder in deinem Herzen. Du spürst diese Kälte. Wir spüren, da stimmt etwas nicht mit uns Menschen. Im Lukas-Evangelium heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich glaube, unser Maß an Dankbarkeit, weil den meisten von uns geht es ja relativ gut, eben, ich weiß nicht, ob du in so einer krassen Notlage warst, vielleicht in einer lebensbedrohlichen Notlage, aber den meisten von uns geht es äußerlich irgendwie sehr gut und wir empfinden das nicht. Oder auch viele von unseren Freunden und Bekannten, die halt so leben hier in Deutschland. Es ist alles so in Ordnung relativ. Und wir spüren gar nicht mehr diese Verlorenheit. Aber der Menschensohn, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir sind im Prinzip wie auf so einer Search and Rescue Mission unterwegs. Und ich habe euch hier so einen Rettungsring mitgebracht, als ein Zeichen dessen, was wir als Kirche tun, was unsere Mission ist. Wir sind nicht auf einem Freizeitdampfer, auf einer AIDA unterwegs und genießen unser Leben und sind froh, dass wir irgendwann in den Himmel kommen. Sondern unsere Aufgabe ist es, diese Rettungsringe rauszuwerfen, hinzufahren, in den Sturm dieser Welt reinzugehen, in das Leid und in die Verzweiflung dieser Welt hineinzugehen und diese Rettungsringe rauszuwerfen. Sie einzuladen, welcome on board, komm aufs Schiff. Und warum sich Menschen nicht retten lassen wollen, ist, wenn sie nicht checken, in welchem Sturm sie sich eigentlich befinden, weil ihre Sinne betäubt sind, weil sie nicht sehen, zwischen Licht und Finsternis unterscheiden können, aber sie spüren es. Ich glaube, jeder Mensch spürt, wenn er ehrlich ist, diese innere Verlorenheit. Und unsere Aufgabe als Kirche, deswegen machen wir Weihnachtskonzerte, deswegen machen wir Gottesdienste, deswegen machen wir Kleingruppen, um Menschen dieses Angebot zu machen. Diese rettende Botschaft zu sagen, hey Alter, du bist hier im Sturm, du bist verloren, du brauchst Rettung. Und dafür ist dieser Rettungsring. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche, als Christen. Dafür investieren wir Zeit, Kraft und Finanzen, damit Menschen gerettet werden. Weil der Menschensohn Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist unsere Aufgabe mit ihm. Und das Maß unsere Dankbarkeit, je tiefer die Höhle ist, in die du gefallen bist, je tiefer das Loch ist, aus dem du herausgerettet bist, desto größer die Dankbarkeit deinem Retter gegenüber. Deswegen habe ich dich gefragt, überleg mal, was gab es Situationen, wo du Rettung erfahren hast? Und wie ist das Maß deiner Dankbarkeit? Jesus ist der Retter der Welt. Aber er ist auch dein Retter, so wie Maria sagt, mein Retter. Und häufig ist unsere Dankbarkeit, unsere Ehre, unsere Anbetung so gering, weil uns das gar nicht mehr so bewusst ist, wovor Jesus uns eigentlich gerettet hat. Oder dass wir immer noch Rettung brauchen. Ich möchte euch heute eine Person vorstellen und sie wird aus ihrem Leben erzählen, die dankbar ist, dass Gott, dass Jesus ihn gerettet hat. Lass uns den Danny hier mit einem herzlichen Applaus begrüßen. Danny, mega cool, dass du da bist, uns von deinem Leben zu erzählen. Danny, wir kennen uns schon sehr lange, 24, 25 Jahre. Und zwischendurch haben wir uns mal viele Jahre nicht gesehen, aber ich habe dir immer gesagt, du hast da so einen Platz in meinem Herzen, aus dem bist du nicht mehr rausgekommen und bist du immer noch drin. Und erzähl uns doch, nimm uns mit rein in deine Geschichte, wie hat Jesus dich gefunden und wie hast du ganz konkret aber auch dann Rettung erst die letzten Jahre erlebt und was ist mit deinem Leben jetzt?
Gott ist gut. Amen. Ich würde nicht hier sitzen, ich würde heute nicht hier sitzen, wenn es Jesus nicht geben würde. Und das sage ich mit voller Überzeugung, weil ich es einfach krass erfahren habe. Auf deine erste Frage, wie hat Jesus mich gefunden? Ich war damals 16, da war ich in Altensteig im Schwarzwald und war bei King's Kids. Und da hat der Pastor dann gesagt so, hey, habt ihr Lust, euer Leben Jesus zu übergeben? Und ich dachte mir so, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so fühle. Und bin aber dann vorgegangen und ich habe gemerkt, wie viel Liebe Jesus mir gegeben hat und wie viel Frieden in mein Herz gekommen ist. Aber danach irgendwie war das immer so bei mir, ich habe mich immer so gefragt, so, gibt es Jesus wirklich? Also, man wächst vielleicht in einem christlichen Elternhaus auf. Danke, Diane und Fred. Es wird dir vorgelebt. Du gehst in die Church, so wie ich auch. Bin dann ins ICF mit Dani zusammen. Und wir haben auch viel erlebt, der Dani und ich. Aber für mich war immer so die Frage, okay, irgendwie zweifle ich noch daran, dass es dich gibt. Und 2017, 2018 war eine Zeit bei mir, da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, ich lebe jetzt einfach mal mein Leben. Für mich, der hypersensibel ist, der vieles wahrnimmt, ist es manchmal sehr schwer, Dinge zu kompensieren. Und ich habe mir dann so gedacht, so, ach, weißt du was, ich probiere jetzt einfach mal alles aus. Ich habe damals sehr gerne gekifft, habe aber immer gesagt so, hey, Danny, es gibt eine bestimmte Grenze bei dir, dass du andere Drogen lässt. Bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich eine Band gehabt. Wir sind in Nürnberg rumgezogen, haben auf Hochzeiten gespielt, in Bars und das war alles schön und gut. Und irgendwann kam ich zum Bandtreffen und dann sagt mein damaliger Kumpel, hast du Lust auf Koks? Ich so, naja, also eigentlich ist das nicht so mein Ding. Aber ich dachte mir, ach, weißt du was? Ich ziehe jetzt auch mal eine Line. Aus einer Line wurden 2, 3, 4, 5 und es wurde dann immer zur Routine, wenn wir irgendwo Konzerte hatten, dass wir uns immer zugeballert haben bis zum geht nicht mehr. Ich stand dann auf der Bühne, ich war so high, ich konnte nicht mehr singen. Und zu dem Zeitpunkt war dann einfach das mein Alltag, dass ich morgens schon mir 2 Lines Cokes gegeben habe. Wenn kein Cokes da war, gab es Crystal Meth. Wenn kein Crystal Meth da war, gab es andere Sachen zum Reinziehen. Das war für mich Standard. Und dann, Sommer 2018, da war ich schon 4 Tage lang wach, weil ich so high war, dass ich nicht schlafen konnte. Weder gegessen, nicht geschlafen. Dann ruft mich mein Kumpel an und sagt, hey Danny, komm, wir gehen auf ein Techno-Festival. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, war ich auf jedem Techno-Festival, was man sich vorstellen kann. Und jeder will ja dann Flower Power, Liebe und hier und da. Und na klar, wenn alle zu sind mit Drogen, ist klar, dann ist jeder cool und jeder toll. Und ich sag zu meinem Kumpel so, ey, ich habe echt noch keinen Plan, weil ich bin jetzt schon seit 3 Tagen wach und ich will eigentlich mal schlafen. Und er so, hey Danny, komm, lass uns feiern, das Leben genießen. An dem Tag waren 35 Grad und dann muss man sich vorstellen, 3 Tage lang wach, das war dann der 4. Tag, du schleppst dich dahin, die Taschen voller Drogen und dann geht's weiter. Nach 10 Stunden lang durchtanzen zum Techno, ging ich nach Hause mit meinen Freunden in die U-Bahn. Meine Freundin noch so, hey Dennis, sollen wir dich noch begleiten, weil du schaust echt fertig aus. Und ich so, nee, ey, alles cool, alles cool. Und ich sah wirklich fertig aus. Also wenn man 4 Tage lang wach ist, dann schaut man einfach scheiße aus. Ja. Und dann steige ich aus der U-Bahn raus, lauf hoch und ich merke, meine ganze Optik ist verschoben. Der ganze 4. Hauptbahnhof hängt schief. In dem Moment habe ich gecheckt, okay, du hast es verkackt. In dem Moment habe ich gemerkt, wie ich keine Befehle mehr abgeben konnte an meinen Körper. Meine Beine haben versagt. Ich habe gesagt, greif, ich konnte nicht mehr greifen. Ich habe gesagt, lauf, ich konnte nicht mehr laufen. Und ich hatte 500 Meter zu meiner Wohnung und diese 500 Meter waren die längsten 500 Meter in meinem Leben. Und ich habe Gott angefleht und ich habe gesagt, Vater, bitte lass mich jetzt nicht hier auf offener Straße sterben, wenn, dann passiert es bitte in meiner Wohnung. Und wenn du merkst, dass alles Stück für Stück versagt, dass du auch keine Luft mehr bekommst, dass dein Kopf keine Befehle mehr abgeben kann. Ich habe Gott angefleht, ich habe zu Gott geschrien, ich habe gesagt, Vater, ich bereue alles, was ich jetzt gemacht habe und ich bitte dich um Vergebung und ich lang keine Drogen mehr an. Und ich habe an dem Tag so viele Drogen in mich reingeschmissen, dass das der Preis war dafür, eine Lektion, dass ich gesagt habe, okay, dann musst du jetzt damit leben. Wenn du jetzt verreckst auf der Straße, dann war's das. Selber schuld. Dann komme ich an in meiner Straße und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es bald vorbei. Jetzt, wenn du jetzt es nicht schaffst, nach oben zu kommen, dann ist es vorbei. Und ich habe aber, das Krasse war, dass an dem Abend kein Mensch weit und breit in Fürth unterwegs war auf der Straße. Nur ich und Gott. Nur ich und Jesus. Kein Mensch war auch von meinen Nachbarn da, sondern es war nur ich und Jesus. Wir haben zusammen gerungen um den Tod und es war schrecklich. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt noch irgendwie hinter ins Rückgebäude, in den 3. Stock. Was machst du, wenn du keine Befehle mehr abgeben kannst an deinen Körper und du sagst, lauf und du kannst nicht mehr laufen. Du sagst, greif und du kannst nicht mehr greifen. Du sagst, atme und du kriegst keine Luft mehr. Und ich habe gesagt, Vater, wenn es jetzt dein Wille ist, dann gehe ich. Und ich habe aber gesagt, Vater, bitte helf mir nach oben, damit ich oben in meiner Wohnung ankomme. Ich möchte jetzt nicht im Treppenhaus sterben. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, nach oben zu kommen. Boom, Game over. Bin umgekippt. Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen war. Lichter aus. Komplette Lichter aus bei mir. Irgendwann nach ein paar Minuten, ich weiß nicht wie lang, sagt Jesus zu mir, steh auf und geh. Ihr müsst euch vorstellen, in so einer Situation kann man nicht aufstehen und einfach gehen. Wenn du eine Überdosis hattest, kannst du nicht einfach sagen, hey, ich stehe jetzt auf und gehe. Also habe ich mich in meine Wohnung reingeschleppt, bin auf meine Couch, bin eingeschlafen. Am nächsten Morgen wache ich auf und sage, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich nochmal eine Chance bekommen habe. Und ich rede nicht von einer Chance, dass du einen neuen Beruf bekommen hast, dass du eine Chance bekommen hast, vielleicht wieder eine Beziehung zu haben. Nein, Jesus hat mir eine neue Chance gegeben zu leben. Amen. Und dieses Geschenk, das hat alle Zweifel bei mir rausgehauen, alle Zweifel beseitigt. Und ich an dem Morgen, wo ich aufgewacht bin, habe ich gesagt, Vater, ich schmeiß alle Drogen jetzt ins Klo rein und werde nie wieder Drogen anfassen. Und seitdem bin ich clean und habe auch nichts mehr angefasst. Amen. Weil ich Jesus dieses Versprechen gemacht habe, ich habe gesagt, Vater, wenn du mir diese Chance nochmal gibst zu leben, und das ist das größte Geschenk überhaupt, dann lange ich keine Drogen mehr an. Ja.
Crazy, Danny.
Vielen Crazy, ja, ich weiß.
Wie ging es dann weiter und wie geht's dir heute?
Gott ist so gut, ich kann es immer wieder sagen. So die letzten 2 Jahre, nach dem, was passiert ist, bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Ich habe ganz, ganz schlimme Depressionen bekommen, weil ich viel kaputt gemacht habe in meinem Körper. Mein Körper kann kein Serotonin und Dopamin mehr produzieren durch die Drogen. Ich muss Medikamente nehmen. Das kann Gott aber auch noch heilen. Amen. Und vor 2 Jahren habe ich mich dann bewusst entschieden, hier wieder herzukommen. Ich weiß noch, wo ich hier angekommen bin, habe gesagt, Dani, ich bin wieder da. Und der Dani hat gesagt, aha.
Schön.
Schauen wir mal, wie lange der Danny wieder hier ist. Weil ich war immer hin und wieder mal da und dann war ich wieder irgendwo unterwegs und habe mein Leben gelebt und so. Aber ich habe dieses Mal gesagt, wenn Jesus mir diese Chance gegeben hat, nochmal zu leben, dann möchte ich einfach Gemeinschaft haben mit Jesus und mit den Leuten in der Church. Und ich habe mir auch zwischendurch dann andere Gemeinden angeschaut, ich habe die aber nicht gefühlt. Also bin ich dann hierher gekommen zu der Church, wo alles angefangen hat. Und dann habe ich zum Daniel gesagt, weißt du was? Ich komme jetzt jeden Sonntag. Und der Dani so, okay, schauen wir mal so, ne? Wir schauen einfach mal. Aber für mich war das echt nicht einfach, weil für jemand, der auch unter Antriebslosigkeit litt, ich sag bewusst litt, weil Jesus mich auch davon geheilt hat in den letzten 2 Jahren, war das nicht einfach, jeden Morgen aufzustehen und dann hierher zu kommen und so, hey, Jesus, yeah. Aber ich sag euch, in den 2 Jahren, wo ich hier bin, bin ich Jesus so krass begegnet wie noch niemals zuvor. Obwohl ich vorher den Worship hier geleitet habe, obwohl ich vorher auf vielen Konferenzen war und Heilungsgottesdiensten und, ne, aber in den letzten 2 Jahren, muss ich sagen, war Jesus so krass einfach da. Und vor ein paar Monaten war ich auf meiner Couch gesessen und ich habe einfach so mich selber reflektiert und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich habe einfach die Depression satt. Ich hab's einfach satt. Ich meine, ich hatte immer schon Probleme so ein bisschen mit Depression, aber das war einfach viel zu viel und ich hab gesagt, Vater, bitte nimm das von mir. Und Jesus sagt, hey, ich habe die Depression zugelassen, damit du wieder zu mir findest. Aber ich werde sie wieder von dir nehmen. Amen. Und das war für mich eine krasse Zusage, weil ich mich immer gefragt habe in den letzten Monaten, wann hört es endlich auf? Ich kann doch jetzt nicht mein ganzes Leben lang Medikamente nehmen. Und Jesus, wenn du so, du hast mich schon mal geheilt, du hast mich schon mal errettet. Und bitte nimm das von mir. Und ich sag euch, ich bin dankbar, dass es passiert ist mit den Depressionen, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und Jesus nutzt alles zu seiner Herrlichkeit.
Ja. Wow. I love you. Danke. Danny hat diesen Rettungsring ergriffen, den Gott ihm hingeworfen hat. Und Jesus hat mit dir und mir seine Geschichte. Und ja, wir leben in dieser Spannung, dass die Rettung begonnen hat, aber noch nicht vollendet ist. Das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus ist gekommen als Retter. Er hat den Weg freigemacht durch das Kreuz. Die Möglichkeit, der Rettungsring ist herausgeworfen. Jeder von uns kann diesen Ring ergreifen. Und dennoch leben wir manchmal in dieser Spannung, dass unsere Umstände, vielleicht körperlich, seelisch, die Welt ist immer noch am Arsch. Die Rettung ist noch nicht vollendet, aber Jesus wird kommen und diese Welt und unser Leben heilen. Ich möchte schließen mit diesem Vers aus dem Philipperbrief, wo Paulus schreibt, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Die Zeit hier ist nur temporär. Und diese Spannung von das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht vollendet. Rettung hat begonnen, aber ist noch nicht vollendet. Und manchmal erleben wir das, dass das Wunder nicht passiert. Dass wir beten um Heilung und dennoch stirbt eine Person an Krebs. Dass wir beten um Freiheit von Depression, von Einsamkeit, von Dingen. Und der Durchbruch ist irgendwie noch nicht da und das verstehen wir manchmal nicht. Und es ist eine Spannung, in der wir leben. Aber in dieser Spannung dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus gekommen ist als Retter und heute noch rettet. Und Paulus schreibt es an anderer Stelle, dass wenn unsere Hoffnung aber nur auf dieses Leben hier begrenzt ist, dann sind wir eigentlich verloren, dann gehören wir zu den Ärmsten überhaupt. Weil unsere Hoffnung geht über dieses Leben hier hinaus. Und vielleicht erleben wir hier nicht die Heilung oder die vollständige Rettung oder die Heilung dieser Welt und des Klimas und Sonstiges. Jesus wird wiederkommen und er wird die Rettung vollenden. So wie es hier heißt, von dort, vom Himmel, erwarten wir Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Er wird kommen. In der neuen Leben-Übersetzung heißt es, wir warten sehnsüchtig auf ihn. Und je größer die Not ist, je tiefer das Loch oder die Felsspalte, je dunkler das Gefängnis, desto sehnsüchtiger erwarten wir unseren Retter. Und unsere Welt ist so zugeballert mit Ablenkungsdrogen, wie auch immer die sein mögen, dass viele Menschen gar nicht checken, dass sie rettungsbedürftig sind, dass sie eigentlich im offenen Meer mitten im Sturm vor sich hintreiben. Und alles, was sie haben, ist ihre Luftmatratze, die ihnen das Gefühl von Sicherheit gibt. Und eigentlich, wenn man sich das vorstellt, ist es komplett lächerlich. Woran wir uns Menschen klammern, ein bisschen Erfolg, ein bisschen Wohlstand, ein bisschen Status, Anerkennung von Menschen. All das, was uns irgendwie ein Gefühl von Sicherheit vermitteln möchte, ist im Vergleich zu der Situation, dass unsere Welt krank ist, unser Planet krank ist, unsere Seele, die Seele des Menschen krank ist, ist es eigentlich lächerlich, woran wir uns versuchen festzuhalten. Vielleicht sind es Drogen, vielleicht sind es Partys, ist es Sex, ist es was auch immer, aber eigentlich ist es eine winzige Luftmatratze mitten im Sturm des Meeres. Aber wir wissen, Jesus ist gekommen als Retter. Und ich wünsche dir und mir, dass du in diesen Weihnachtstagen ganz neu deinen Blick auf Jesus richten kannst und weißt, so wie Maria dir gesagt hat, ich freue mich an meinem Gott, meinem Retter. Und ja, vielleicht wird dein Gebet nicht so erhört. Das Wunder ist noch nicht so da, der Durchbruch ist noch nicht da. Und wie gesagt, manchmal sterben auch Menschen an Krebs, obwohl wir für sie beten und glauben und hoffen, dass Gott sie heilt. Manchmal heilt sie auch Gott übernatürlich oder nimmt die Depression weg. Manchmal gibt es Dinge, die wir nicht verstehen. Aber wir wissen, Gott ist mein Retter. Jesus ist mein Retter. Und ich wünsche, dass du das diese Tage erleben darfst und ganz neu Trost findest, ganz neu Geborgenheit findest, ganz neu Frieden findest in dem, wer Jesus ist. Er ist gekommen als Retter für die Welt. Er ist gekommen als Retter für dich. Ob du diesen Ring ergreifst und dich retten lässt, ist deine Entscheidung. Und ich möchte dir Mut machen, ergreif ihn. Überwinde jeden Stolz. Überwinde auch Erfahrungen aus deiner Vergangenheit, wo du vielleicht denkst, ja Jesus, ich habe gebetet, aber es ist nichts passiert. Wir alle kennen solche Erfahrungen. Aber lass es dich nicht dazu führen, dass du dich Gott abwendest, dass du diesen Rettungsring ignorierst, sondern umarme Jesus als deinen Retter und hoffe auf ihn. Er wird dich retten. Und wenn du möchtest, dann schließ deine Augen mit mir und bete für einen Moment und drück dich in deinen eigenen Worten Jesus aus. Jesus, ich danke dir, dass du als Retter in diese Welt gekommen bist. Jesus, diese Welt ist zerbrochen. Die Menschheit ist krank. Und ich brauche dich. Jesus, ich schaffe es nicht alleine. Meine Kraft ist am Ende und meine Luftmatratze taugt auch nichts. Und das Bild der Luftmatratze kannst du einsetzen für das, was dich betrifft, was du möchtest. Und du kannst sagen, Jesus, ich lass los. Wir müssen diese Luftmatratze zuerst loslassen, um den Rettungsring ergreifen zu können. Du kannst nicht beides festhalten. Du kannst nicht dein altes Leben, deine alten Sicherheiten, du kannst nicht das festhalten und gleichzeitig Jesus ergreifen, sondern du musst das Alte loslassen, um das Neue ergreifen zu können. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen, lass los, das, was dir eh keinen Halt gibt. Lass los, was dich sowieso betrügt. Und ergreife die Hand deines Retters. Und wenn du möchtest, dann sprich es in deinem Herzen und sag, Jesus, ich ergreife deine Hand. Rette mich aus dieser Krankheit. Rette mich aus dieser Einsamkeit. Rette mich aus den Zukunftsängsten. Rette mich aus der Perspektivlosigkeit. Rette mich aus den Depressionen. Rette mich von diesen ungesunden, destruktiven Lebensmustern. Jesus, rette mich. Ich brauche dich. Und Jesus, in deinem Namen spreche ich Frieden aus über jedem Einzelnen hier. Du siehst jede Seele. Du kennst jedes Leben, jeden Menschen. Du siehst mich. Und ich bete, dass du Trost gibst jetzt, Hoffnung, dass du die Macht der Depression brichst, dass du Krankheit wegschickst aus unserem Leben, dass Heilung fließen kann, dass Einsamkeit und Beziehungsunfähigkeit überwunden wird, neues Vertrauen wächst, neue Zuversicht wächst, neue Hoffnung wächst. Und gib uns die Kraft, durchzuhalten, zu glauben, auch wenn das Wunder noch auf sich warten lässt. Auch wenn wir nicht verstehen, wie du immer wirkst, hilf uns, an dir festzuhalten. Und ich segne dich mit diesem Mut und mit dieser Stärke, mit Glauben an Jesus, deinen Retter.